Wir wollen in diesen Abendgottesdiensten die Katechismusfragen behandeln. Der Katechismus, der kleine Katechismus, der ähnlich wie das Bekenntnis sich um die wesentlichen Themen des christlichen Glaubens handelt. Und hier in wunderbarer Weise in Frage und Antwort zusammengefasst sind, was die Bibel lehrt. Und heute kommen wir zur zweiten Frage, die da lautet: Was für eine Richtlinie hat Gott gegeben, um uns anzuleiten, wie wir ihn verherrlichen und uns seiner erfreuen können? Und die Antwort, sie lautet: Das Wort Gottes, das sind die Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist die einzige Richtlinie, die uns anleitet, wie wir Gott verherrlichen und uns seiner erfreuen können. Eine Richtlinie, das klingt nicht besonders spannend, müssen wir zugeben. Es klingt eher ein bisschen nach Bürokratie, nach trockener Theorie. Doch die zweite Frage des Katechismus, sie hängt direkt mit der ersten Frage zusammen. Wenn nämlich die höchste Bestimmung unseres Lebens die ist, Gott zu verherrlichen und uns seiner ewig zu erfreuen, dann ist die ganz natürliche Rückfrage: Wie? Wie geht das? Wie kann ich das machen? Gott, kannst du mir irgendeine Hilfe geben, dass ich verstehe, wie ich das tun kann, wie ich diesen Sinn meines Lebens erfüllen kann? Und genau darauf antwortet diese zweite Frage. Gott hat uns eine Richtlinie gegeben. Gott hat uns eine Hilfe geschenkt, damit wir nicht nur wissen, was wir tun sollen, sondern auch, wie wir es tun sollen. Und um zu verstehen, dass es einen sehr praktischen und lebensnahen Bezug hat, schauen wir uns den Anfang von 1. Johannes Kapitel 1 an. 1. Johannes Kapitel 1. Wir lesen die ersten 7 Verse. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Die erste Frage, der wir nachgehen wollen, ist: Brauchen wir überhaupt eine Richtlinie? Brauchen wir überhaupt eine Richtlinie? Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, eine Richtlinie, zum Beispiel, wenn ein Haus gebaut wird oder eine Mauer errichtet wird. Dann wird dann irgendwie auf einer bestimmten Höhe eine Schnur gespannt, ganz straff gespannt, die ganz gerade ausgerichtet ist. Und die Maurer, die sehen anhand dieser Schnur, anhand dieser Linie, wie hoch die Mauer gebaut werden soll. Und sie können auch anhand dieser Linie vergleichen, läuft die Mauer gerade oder sackt sie irgendwie zu einer Seite ab oder wird sie irgendwie schief. So eine Richtlinie, sie hilft zum Aufbau, zum rechten Aufbau, zu einem geraden Aufbau. Doch man kann sich doch fragen, ist so eine Richtlinie in Bezug auf die Verherrlichung Gottes und die Freude an Gott, ist so eine Richtlinie wirklich nötig? Kann man nicht einfach drauf losmauern und was soll da schon groß schief gehen? Muss das denn so eng eingefasst sein? Wir leben in einer Welt, die zunehmend individualistischer wird. Ja, die Individualität, die Kreativität, die Freiheit wird besonders hochgeschätzt. Reicht es nicht, den Menschen zu sagen, sie sollen Gott verherrlichen und sie sollen sich an Gott erfreuen? Und jeder macht es eben so, wie er es für richtig hält und wie es seiner Neigung entspricht. Wie es so der eigenen Person entspricht, da könnte doch ein ziemlich buntes Bild bei rauskommen. Brauchen wir überhaupt eine Richtlinie, um dieser höchsten Bestimmung unseres Lebens nachzugehen? Brauchen wir eine Richtlinie, die uns anleitet, wie wir Gott verherrlichen und uns seiner erfreuen können? Und die Antwort Gottes in der Bibel lautet, ja. Ja, die braucht ihr. Warum? Weil wir Menschen durch die Sünde betrogen und verblendet sind. Und wir sind immer geneigt, von Gott abzuweichen, statt ihn zu suchen. Da ist keiner, der Gott sucht, auch nicht einer. Ja, Gott hat den Menschen gerade und aufrichtig geschaffen, aber sie suchten viele Künste. Wenn wir Gott verherrlichen wollen, dann bedeutet das, wir brauchen Gemeinschaft mit Gott. Das ist nicht nur irgendwie etwas Abstraktes und Theoretisches. Zur Verherrlichung Gottes brauchen wir erst einmal Gemeinschaft mit Gott. Nun, gerade als Reformierte ist uns wichtig zu betonen, letzten Endes muss alles Gott verherrlichen. Also selbst der Grimm der Gottlosen muss dich preisen, Gott, heißt es in den Psalmen. Ja, im Gericht wird Gottes Gerechtigkeit erhaben sein und da, wo er Menschen verdammt, muss es ihn preisen. Aber wenn wir davon sprechen, dass wir Gott verherrlichen sollen, dass es unsere höchste Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen und uns seiner zu erfreuen, dann ist hier keine fatalistische Erkenntnis gemeint, Gott wird sowieso die Ehre für alles bekommen, ob der Mensch will oder nicht, sondern es ist eine Aufforderung an uns zur aktiven Verherrlichung Gottes. Gott hat dich geschaffen, damit du ihn mit all dem, was du hast, lobst und preist und verherrlichst und dich an ihm erfreust. Das ist der Sinn, das ist der Zweck deines Lebens, die höchste Bestimmung. Und diese aktive Verherrlichung Gottes, sie braucht Gemeinschaft mit Gott. Sie braucht Nähe zu Gott. Wie willst du dich sonst an ihm erfreuen? Wie willst du ihm sonst die Ehre ausdrücken, die er verdient? Nun, was geschieht, wenn es keine Richtlinie gibt? Es käme niemand zu Gott. Es käme niemand zu Gott. Jeder Mensch, der seinem eigenen Herz folgt, wie es heutzutage so gerne als Ratschlag gegeben wird, folge deinem Herz. Jeder Mensch, der seinem eigenen Herz folgt, der betrügt sich selbst. Und darauf weist Johannes hier in diesen Versen hin. Wenn es heißt in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Er will das, was er verkündet, das, was er hier weitergibt, das, was er hier aufschreibt, es soll dienen, um die Leser zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus zu bringen. Johannes, er war ein Augenzeuge von Jesus Christus. Gott, der Mensch geworden ist. Im Johannesevangelium schreibt er, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das, was die Propheten im Alten Testament und die Apostel und ihre Gefährten im Neuen Testament aufgeschrieben haben. Es dient alles dazu, damit die Leser Jesus kennenlernen und durch Jesus die Rettung in Christus durch Glauben, aus Gnade und so Gemeinschaft finden mit dem herrlichen Gott. Wenn wir hier lesen von der höchsten Bestimmung, Gott zu verherrlichen, dann bedeutet das, wir sollen Gemeinschaft finden mit Gott durch das Evangelium in Christus. Und Johannes berichtet von Jesus, den er gehört, den er gesehen, den er sogar betastet hat. Er berichtet genauestens von der Botschaft, die Jesus verkündet hat und von diesem großen Rettungswerk, das er tat, um Sünder zu retten, indem er am Kreuz für sie starb, zur Vergebung unserer Schuld. Und all das dient zur wahren und versöhnten Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Und im Umkehrschluss, wer den Worten der Bibel nicht glaubt, wer diesem Zeugnis der berufenen Apostel nicht glaubt, wer meint, er könne Gott auf eine andere Weise verherrlichen, der geht in die Irre. Der findet eben gerade nicht die Gemeinschaft, zu der Johannes hier aufruft. In Vers 6 heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Von Natur aus wandelt der Mensch in Finsternis. Da ist kein Licht in uns selbst. Und wir finden nicht Gott und die Gemeinschaft mit ihm, wenn wir uns auf unseren eigenen Verstand verlassen, wenn wir uns auf unsere eigenen Neigungen, auf unsere eigenen Gefühle, auf unser eigenes Herz verlassen. In Jesaja 53, Vers 6, da sagt Jesaja, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Oder Psalm 119, Vers 9, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Wir finden nicht zur Gemeinschaft mit Gott ohne sein Wort. Das Wort ist das Licht auf dem Weg, das uns zum Licht Gottes führt. Und wir brauchen Licht, wir brauchen diese Botschaft der Wahrheit zur Gemeinschaft mit Gott. Und darum hat Gott im Laufe der Zeit sein Wort aufschreiben lassen, die Schriften des Alten und Neuen Testaments, wozu auch dieser Brief des Johannes gehört. Und durch das Wort Gottes werden wir angeleitet, zu Gott zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Buße zu tun und zu glauben und so ihn zu verherrlichen und uns an ihm zu erfreuen. Im zweiten Johannesbrief, Vers 9, da schreibt Johannes ziemlich deutlich, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Diese Richtlinie, diese Lehre des Wortes Gottes ist absolut notwendig. Johannes sagt, also, wenn ihr eure Richtlinie, euren Maßstab, wenn ihr eure Hilfe irgendwo anders sucht, kann ich euch eins sagen, Gott findet ihr nicht. Und Gott habt ihr auch nicht. Aber die Lehre des Christus, sie finden wir in dem aufgeschriebenen, in dem inspirierten, in dem von Gott eingegebenen, irrtumslosen Wort. Im Alten und Neuen Testament. Paulus schreibt, als Christen sind wir dem Bild der Lehre übergeben worden. Wir hatten das heute Morgen in der Lesung von Römer 6. Und er ermahnt, an dem Vorbild der gesunden Worte festzuhalten. Oder Judas kämpft für den ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben. Christentum ist, der christliche Glaube ist aufs Engste verbunden. Mit dem inspirierten Wort, mit dem aufgeschriebenen Wort. Und ohne das Wort Gottes haben wir Gott nicht und auch keine echte Gemeinschaft mit Gott. Und ohne Gemeinschaft mit Gott können wir Gott auch nicht verherrlichen oder uns an ihm erfreuen. Denn das, woran wir uns erfreuen, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber haben sein Wort nicht, woran wir uns erfreuen, dann ist nur unsere eigene Fantasie. Selbst erdachte Bilder, wovon die Welt mit den vielen Religionen voll ist. Alle, die die Lehre Christi nicht haben, die das Wort Gottes verwerfen und sagen, oh, wir haben Gemeinschaft mit Gott, ich bin im Reinen mit Gott. Johannes sagt, sie laufen in Finsternis. Sie betrügen sich selbst. Das, woran sie sich erfreuen, ist nur ihre eigene Vorstellung, ihre eigene Fantasie, Nichtigkeit. Wir fragen aber zum Zweiten, inwiefern leitet uns das Wort Gottes als Richtlinie an? Inwiefern führt uns denn das Wort zur Gemeinschaft mit Gott, sodass wir ihn verherrlichen können und uns an ihm erfreuen, sodass wir dieser höchsten Bestimmung unseres Lebens nachkommen können? Und ich möchte hier vier Bereiche nennen, in denen uns das Wort Gottes anleitet. Zum einen leitet es uns an in die Erkenntnis. Gott verherrlichen bedeutet nicht, ihm etwas zu geben, was er noch nicht hat. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass uns das klar wird. Gott wird nicht herrlich dadurch, dass du oder ich ihn verherrliche, sondern er ist herrlich. Er ist herrlich. Und er war schon immer herrlich, schon bevor Grundlegung der Welt. Gott erwartet nicht darauf, sehnsüchtig, dass du oder ich ihn verherrliche, damit irgendwie sein Akku wieder aufgeladen wird. Damit sein Maß an Herrlichkeit wieder irgendwie einen gesunden Zustand nimmt, weil er so langsam an Herrlichkeit verliert. Der Grund, warum du und ich Gott verherrlichen sollen, ist nicht der Mangel Gottes, ist nicht, dass er uns nötig hat, sondern der Grund, dass es die einzige angemessene Tat ist in Bezug auf die ewige und bleibende und bestehende Herrlichkeit Gottes. Gott ist herrlich und darum ist das einzig Richtige in der Begegnung mit Gott, ihn zu verherrlichen. Es ist das einzig angemessene Verhalten. Und in allem anderen würden wir uns schuldig machen, wenn wir Gott nicht die Ehre geben, die er verdient. Wenn wir ihm nicht verherrlichen, wie es seine Herrlichkeit gebietet. Die Bibel leitet uns nun an, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen, sein herrliches Wesen wahrzunehmen und im Geiste zu betrachten. Denn von Natur aus sind wir Menschen durch die Sünde verblendet. Wir sind blind. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Sie wird ausgetauscht, schreibt der Paulus im Römerbrief. Ausgetauscht durch irgendwelche Geschöpfe. Die Wahrheit wird mit Lüge niedergedrückt. Johannes, er schreibt hier in Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wir sollen erkennen, Gott ist herrlich, Gott ist Licht. Sie ist eine moralische Aussage. In Gott ist kein Makel. Er ist vollkommen heilig. Er ist vollkommen rein. Es gibt nichts Falsches, nichts Verkehrtes, nichts Schwaches bei ihm. Gott ist Licht. Es ist gar keine Finsternis in ihm. Ist das nicht herrlich? Gott ist heller als die Sonne. Die Sonne hat Flecken. Gott nicht. In ihm ist gar keine Finsternis. Und damit wir Gott verherrlichen können, müssen wir erkennen, wie herrlich er ist. Uns müssen die Augen geöffnet werden für seine Schönheit. Für seinen Glanz und für seine Pracht. Das wird nicht geschaffen, sondern wir müssen nur erkennen lernen, was da ist, was real ist. Und er offenbart sich uns durch sein inspiriertes Wort. Wir erfahren, wer und wie Gott ist. Wir erfahren seine Herrlichkeit durch sein Wort. Und darum macht uns das Wort Gottes weise zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Ihr könnt es euch vorstellen wie ein Teleskop. Wenn wir durch ein Teleskop schauen, so können wir vielleicht so manche Pracht der Planeten und Sterne sehen. die unserem bloßen Auge verborgen blieben. Wenn wir einfach so nach oben schauen, wir sehen vielleicht irgendwo etwas ganz Kleines, einen kleinen Punkt, aber wir sehen keine Schönheit daran, wir sehen keinen Glanz. Aber da, wo wir durch ein Teleskop blicken, da wird nicht der Planet größer, aber wir erkennen etwas mehr von der Größe, die dieser Planet hat. Und wir erkennen etwas mehr von der Schönheit und der Struktur und dieser Geschaffenheit dieses Planeten. Und so brauchen wir auch das Wort Gottes als eine Art Sehhilfe, als eine Erkenntnishilfe, um über die Herrlichkeit der Gnade Gottes zu staunen. Vor allem über die Herrlichkeit der Gnade, die uns in Christus dargestellt wird. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und nur da, wo wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, können wir seine Herrlichkeit preisen. Außerdem leitet uns das Wort Gottes an, wie wir Gott anbeten können. Zur Verherrlichung gehört nicht nur die richtige Erkenntnis der Herrlichkeit, warum Gott verherrlicht werden soll, sondern auch der richtige Ausdruck der Verherrlichung. Wie sollen wir das denn tun? Und ein wichtiger Ausdruck ist der Gottesdienst, die Anbetung oder die religiöse Verehrung Gottes. Und auch hier sind die Menschen seit jeher sehr kreativ und erfinderisch gewesen. Denken sich alle möglichen Formen und Weisen aus, wie sie Gottesdienst feiern wollen. Doch meistens gehen sie davon aus, was ihnen gefällt. Dabei sollte es doch unser Anliegen sein, Gott so zu verehren, wie es ihm gefällt. Habt ihr schon mal ein Geschenk bekommen zu eurem Geburtstag oder zu irgendeinem Jubiläum von eurem Partner oder von einem Freund? Und ihr habt euch gefragt, ist dieses Geschenk wirklich für mich gedacht oder hat er eigentlich mehr an sich selbst gedacht? Ja, stellt euch aber vor, ein Autoliebhaber, er schenkt seiner Frau zum Hochzeitstag einen neuen Satz Felgen. Und man denkt, ja, schön, du hast eine Menge Geld ausgegeben. Vielleicht denkst du, ich freue mich darüber. Nun, die Bibel lehrt uns, wie Gott angebetet werden will. Die Bibel lehrt uns, was Gott gefällt. Nämlich nicht nur in der richtigen Erkenntnis, sondern auch in der richtigen Weise. Der Ausdruck der Verherrlichung. Wir haben gerade so passend in der Schriftlesung in Jeremia 7 gelesen über Anbetungspraktiken und Gott ist entrüstet und sagt, ich habe es niemals geboten. Es ist mir noch nicht mal in den Sinn gekommen, dass die Menschen so anbeten sollten. Und genau darum brauchen wir das Wort Gottes. So wie Mose ein Muster der Stiftshütte sah, nach dessen Vorlage er den Tempeldienst aufrichtete, so finden wir auch im Neuen Testament Anweisungen, wie Gott angebetet werden will, wie Gemeinde aussehen soll und wie Gottesdienst aussehen soll, wie wir singen sollen und predigen sollen und das Wort gelesen werden soll. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15, die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und dann finden wir in Kapitel 4 so einige Hinweise an Timotheus, wie er denn nun diesen Gottesdienst und die Anbetung aufbauen soll in der christlichen Gemeinde. Und wie oft sagt Gott durch die Propheten, dass der Gottesdienst des Volkes ihnen zu einem Greuel geworden ist, zu einer Last geworden ist, wie wir gelesen haben in Jeremia. Eine Räuberhöhle und keine Anbetung des lebendigen Gottes. Wie können wir Gott verherrlichen? Die Bibel, das Wort Gottes, leitet uns an, wie wir Gott verherrlichen können. Indem es uns aufzeigt, was Gott gefällt. und was er zu seiner Verehrung bestimmt hat, was er angeordnet hat, woran er wohlgefallen hat und was tatsächlich zu seiner Verehrung nützlich und dienlich ist. Und ein weiteres, die Bibel leitet uns an, die richtigen Empfindungen zu fördern. Wir sollen uns an Gott ewig erfreuen. Die Gemeinschaft mit Gott ist keine Zwecksgemeinschaft, keine gefühllose Zwangsgemeinschaft. Es ist eine Wahrheit, die in uns die richtigen Gefühlsregungen wecken soll. Gott wird nicht allein durch äußere Taten verherrlicht, sondern da, wo wir ihm nicht allein mit den Lippen, sondern mit dem Herzen nahen. Wo es nicht nur eine äußere Fassade ist, ein Regelwerk, das wir abklappern und sagen, jetzt habe ich Gott verherrlicht, sondern da, wo unser Herz mit dabei ist, wo unser Herz gefüllt wird mit einer richtigen Empfindung, entsprechend der Herrlichkeit Gottes, entsprechend seinem herrlichen Wesen. Jesus sagt, der Vater sucht solche Anbeter, die in Wahrheit und Geist anbeten. Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes soll uns sowohl im Gottesdienst als auch im Alltag zur herrlichen Freude und zur Liebe und zur Dankbarkeit und zur Ermutigung und zum Trost und zur Hoffnung und all das führen. Eine echte Freude an all dem, wer Gott ist und was er tut. Die biblische Wahrheit verändert unsere Gesinnung, unsere Einstellung, unseren inneren Menschen, unsere Gefühlsregungen. Und so sollte es auch sein. Die biblische Wahrheit von der Herrlichkeit Gottes, sie soll einen Einfluss haben auf unser Inneres, auf unser Empfinden, auf unser Fühlen. Johannes betont in Vers 4, und die schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Er sucht nicht nur Gemeinschaft, sowohl von ihm als auch seinen Lesern mit Gott, dem Vater und dem Sohn, sondern sein Schreiben soll auch zur gemeinsamen Freude dienen, vollkommener Freude, verherrlichter Freude, weil die Gemeinschaft mit Gott herrlich ist in allen Bezügen. Und so auch die wahrhaftige Freude in den Christen, in den Glaubenden wecken soll. Eine freudige Liebe, eine freudige Dankbarkeit. Ja, die Bibel, sie leitet uns an, die rechten Empfindungen zu fördern zur Verherrlichung Gottes. Und schließlich leitet uns die Bibel zum Gehorsam an. Hier in Vers 7 heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das Wort Gottes, vor allem die Gebote, überführen uns von unserer Sünde. Aber sie zeigen uns auch auf, was wir tun sollen, wie wir Gott gehorchen können, was Gott gefällt, was ihm entspricht. Johannes Calvin, er gebraucht dieses schöne Bild eines Stockes. Ich habe es schon häufiger erwähnt. Für den Gottlosen ist das Gesetz ein Schlagstock in der Hand Gottes. Aber für den Christen ist das Gesetz ein Gehstock in seiner Hand, der ihm hilft, mit Gott zu wandeln. Es hilft mir, den Weg zu beschreiten und ich weiß, dies gefällt dem Herrn. Hier kann ich im Licht wandeln, wenn ich mich an diesem geoffenbarten Wort halte. Hier muss ich nicht nachfragen, ist es Gott wohlgefällig oder nicht? Gehe ich hier auf Abwege oder nicht? Ich habe sein Wort, es ist mir ein Licht. Ich darf wissen, wenn ich so wandle, dann habe ich Gemeinschaft mit dem Herrn. Und ja, Jesus, er sagt zu den Menschen seiner Zeit, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Das Wort Gottes ist die Richtlinie, was gut und heilig und Gott wohlgefällig ist. Und es leitet uns an, gerade als vergebene Sünder, damit wir in der Heiligung voranschreiten können. Damit wir gehorsam lernen können gegenüber dem geoffenbarten Willen Gottes. Es ist uns eine Richtlinie, an der wir uns ausrichten können und wissen dürfen, hier, so kann ich gehen. Hier kann ich vorangehen. Und hier kann ich mit Gott wandeln. Und der letzte Punkt, drittens. Was kann daher nicht als Richtlinie dienen? Und das ist ja auch impliziert. Wenn das Wort Gottes die einzige Richtlinie ist, die uns anleitet, dann bedeutet es im Umkehrschluss, dass alle anderen Dinge nicht als Maßstab, als feste Norm zur Verherrlichung Gottes dienen können, noch dürfen. Einzig ist schon die höchste Form. Es gibt nicht die einzigste. Es gibt kein Superlativ von einzig. Einzig bedeutet, alles andere ist schon ausgeschlossen. Das Wort Gottes ist die einzige Richtlinie. Und das bedeutet, wir haben von den Gefühlen gesprochen. Wir sollen uns an Gott freuen, ja, aber es dient nur dann zur Verherrlichung Gottes, wenn die Wahrheit Gottes unsere Freude begründet und nicht, wenn unser Gefühl der Freude bestimmt, was wir über Gott denken. Die Wahrheit, die Theologie soll unsere Empfindungen prägen und nicht umgekehrt unsere Gefühle und Empfindungen unsere Theologie. Wenn mein Gefühl die Richtlinie zur Verherrlichung Gottes ist, dann kann ich Gott nur verherrlichen, wenn es mir gut geht. Wenn Gott so handelt, wie es meinen Vorstellungen entspricht, und damit tausche ich unser Verhältnis um. In manchen Kreisen geht es in der Anbetung nur um Gefühle. Um eine gewisse Euphorie, um eine Heiterkeit, um eine Leichtigkeit. Und der Hauptbeleg, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, ist, wenn ich mich so fühle. Wenn ich mich besonders freudig fühle oder wenn ich eine Gänsehaut bekomme im Gottesdienst. Doch nicht unsere Gefühle, sondern das Wort Gottes ist die einzige Richtlinie zur Verherrlichung Gottes, die uns anleitet zur Verherrlichung Gottes und uns seiner zu erfreuen. Und auch menschliche Traditionen können keine Richtlinie sein. Es gibt viele Traditionen, es gibt viele Bräuche, manche, die schon weit zurückführen. Aber selbst Jesus kannte das, dieses Phänomen, dass Menschen manche Überlieferungen, manche Traditionen menschlicher Natur höher gesetzt haben als das Wort Gottes. Jesus zitiert Jesaja 29, Vers 13, wo es heißt, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam, und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Menschliche Traditionen sind nicht alle schlecht und verderblich. Aber da, wo sie als Richtlinie gesetzt werden, für die Verherrlichung Gottes, da wird der Wille Gottes untergraben und das Wort Gottes herabgesetzt. Jesus sagt, ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Die Traditionen, manche Traditionen sind eine Hilfe, viele Traditionen sind ein Hindernis. Sie überdecken das Wort Gottes. Keine menschliche, egal ob kirchliche oder kulturelle Tradition, darf als Maßstab für die rechtmäßige Gemeinschaft mit Gott dienen, wenn es nicht eindeutig auf der Grundlage des Wortes Gottes besteht. Und man könnte noch vieles nennen. Private Meinungen, Träume, Eindrücke, Visionen, sie können nicht als Richtwert der Verherrlichung Gottes dienen. Selbst in der Zeit von Jeremia, wo es tatsächlich Propheten gab, spricht er immer wieder davon, wie viele Propheten nur ihre eigenen Träume nennen. Und da ist gar kein Gehalt Das ist, Gott hat sie nicht gesandt. Und unser Bekenntnis sagt sogar deutlich, all diese früheren Formen gibt es jetzt nicht mehr. Umso wichtiger ist das geschriebene Wort. Damit wir mit größter Festigkeit und Gewissheit wissen, was die Richtlinie für allen Glauben und allen Gehorsam ist. Für Glauben und Leben. Und auch die allgemeine Offenbarung kann nicht als Richtlinie dienen. Wie oft habe ich schon gehört, also ich brauche die Bibel nicht, ich brauche Gemeinde nicht, ich bin Gott nah, wenn ich in den Wald gehe. Ich schaue mir die Natur an und fange an zu staunen und da fühle ich mich dem Herrn nah. Und ja, die allgemeine Offenbarung, wir haben gestern im 222-Treff da einiges drüber gesprochen. Sie kann uns vieles lehren, auch an Wahrheit, nämlich dass Gott verherrlicht werden muss. Aber sie zeigt uns nicht, wie Gott verherrlicht werden will. Und darum kann die allgemeine Offenbarung in der Natur, in der Schöpfung, nicht dienen als Richtlinie, wie wir Gott verherrlichen und uns an ihm erfreuen sollen. Die einzige Richtlinie, die Gott uns in seiner Güte geschenkt hat, ist das aufgeschriebene Wort Gottes des Alten und Neuen Testaments. Und wir dürfen uns glücklich preisen, dass wir es haben dürfen, dass wir es lesen dürfen, dass wir es bewahren können, dass wir studieren können. Aber jede Offenbarung Gottes ist eine Aufforderung an dich und mich. Du und ich, wir sind aufgefordert, den Herrn zu verherrlichen und uns seiner ewig zu erfreuen. Und darum studiere sein Wort, damit du seine Herrlichkeit erkennst. Damit du lernst, wie du ihn anbeten kannst, öffentlich und privat. Damit deine Gesinnung geprägt wird von dem, wie er sich offenbart. Und dass wir vorangehen in Heiligung, in Gehorsam, wie es seinem Willen entspricht. Dazu helfe uns Gott. Amen.